Franziska Eder und Alexander Schaffer begrüßen Sie herzlich zu dieser Live-Radiostunde, Alexander, vom wunderschönen Seeufer.
Wunderschönen guten Morgen an alle hier an der Stelle mit einem traumhaften Ausblick. Tiefgang am See ist so ein Spruch von der Akademie. Das kann man bestätigen. Wir haben hier strahlenden Sonnenschein, der uns rein scheint in den Akademie-Tagungsraum, wo eigentlich eine Präsenztagung hätte stattfinden sollen, aber sie war digital. Wir sind aber hier und senden live und informieren alle Menschen draußen in Bayern heute über das, was war hier zwei Tage lang los in der Akademie. Beim Werkraum Demokratie.
Ganz genau. Und wir testen nochmal, ob wir zuspielen können. Denn wie gesagt, es wurde nicht nur gedacht und theoretisiert und Utopien entworfen, sondern auch der Kabarettist Helmut Schleich war zu Gast. Und wir schauen, ob wir da mal kurz reinhören können.
Steht mittlerweile auf jedem Kassenzettel, auf jeder Rechnung von der Versicherung, bleiben Sie bitte gesund. Ja, die Maschinen rücken in der Pandemie zusammen und die Menschen schließen sich an. Bleiben Sie bitte gesund. Ja, du kannst auf Krücken daherkommen, du kannst depressiv sein, du kannst im Frühjahr einen Heuschnupfen haben, dass der Sau graust. Bleiben Sie bitte gesund, das ist das Motto. Und wer krank wird, ist selber schuld. Ja, wie oft hat man es ihm gesagt, bleiben Sie bitte gesund, was macht er, der Depp, wird er krank? So geht es nicht. Ja, bleiben Sie bitte gesund. Ja? Und das Problem ist ja, weißt du, wir sind ja dadurch nicht irgendwie rücksichtsvoller, freundlicher, umsichtiger geworden. Wir haben ja unsere Ignoranz nur mit Freundlichkeitsphrasen zugekleistert. Deswegen ist heute auch gar kein Problem mehr, wenn man zu einem Herzkranken sagt, bleiben Sie bitte gesund. Typischer Corona-Dialog, du hast es gehört, der Alois ist gestorben. Was, Corona? Nein, Herzinfarkt, Gott sei Dank.
In diesem Sinne wünschen Alexander Schaffer und Franziska Eder, bleiben Sie bitte gesund und wir spielen Ihnen eine Musik zum Aufwachen.
Absolut. Wake up everybody. Harold Melvin aus dem Jahr 1975. Also wer jetzt noch nicht wach ist, bitte aufwachen, denn hier kommen die Informationen. Heute live vom Starnberger See im wunderschönen Tutzing aus der Akademie für politische Bildung. Und ja, den Weckruf braucht den die Demokratie. Das war einer so unserer Aufhänger. Braucht die Demokratie ein Update? Damit haben wir angefangen und das war unser Thema in den letzten 3 Tagen hier, Franzi.
Und eigentlich hätten wir natürlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich über Bayern 2 auch bewerben konnten, gerne hier in die Akademie für politische Bildung eingeladen. Es sollte nicht sein, Corona hat es vermasselt, wie vieles andere auch. Aber die Teilnehmer haben sich dann in Zoom-Konferenzen zusammengeschlossen und was die auf dem Herzen hatten, da wollen wir gerne mal kurz reinhören.
Wie können denn Formate wie dieses hier, dieses Wer, wenn nicht wir, tatsächlich eine Anbindung an die Politik erfahren und damit dann auch eine Verstetigung und eine größere Öffentlichkeit?
Ja, also ich glaube halt, das können wir ja auch sozusagen direkt im Zusammenhang mit BürgerInnenräten diskutieren, weil ich glaube, die Frage ist halt schon in der konkreten Ausgestaltung von solchen Foren auch, wie passiert dann halt am Ende auch was mit den Ergebnissen? Ich glaube zum Beispiel, dass es für die Gestaltung von BürgerInnenräten extrem wichtig ist, dass es eine zentrale Aufgabe ist, dann auch als Parlament und als Regierung in einer angemessenen Frist auf die Ergebnisse des BürgerInnenrats zu reagieren, ja, und sich damit eben auch im parlamentarischen Prozess, aber auch im Kabinett zu beschäftigen. Da braucht es, glaube ich, einfach eine konkrete Verpflichtung dazu.
Ja, also hier wurden ganz konkrete Vorschläge gemacht für ein Demokratie-Update, unter anderem die Einbindung und die Mehrbeachtung von BürgerInnenräten. Darüber werden wir gleich ausführlich nochmal sprechen mit Professor Ursula Münch. Zuerst mal, Alex, ein allgemeiner Eindruck. Was war hier los in den vergangenen 3 Tagen?
Wir hatten ja wirklich das Vergnügen, also tolle Kooperation, Politische Akademie Tutzing, Bayern 2 und die tolle Nemetschek-Stiftung. Wir haben uns vorgenommen, hier 3 Tage lang einfach mal die Frage zu stellen, was muss mit unserer tollen Demokratie eigentlich passieren? Was müssen wir tun, damit Dinge sich in die Zukunft hinein verbessern? Und es war ein Vergnügen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Bewerberinnen und Bewerber, über 100 waren es, einfach mal zu sehen. Und wir haben ausgewählt, die Hälfte ungefähr kamen dann hier an und konnten auch teilnehmen. du hast gesagt, letztendlich digital. Und die Nemetschek Stiftung hat uns so eine tolle Aufstellung gemacht und auch so eine tolle Darstellung gemacht. Letztendlich waren alle Regierungsbezirke Bayerns abgedeckt. Ja, wir haben altersmäßig einfach Menschen aller Altersgruppen da gehabt. Wir haben Menschen mit Migrationshintergrund gehabt. Das war so ein bisschen die Idee, so eine Repräsentativität zu haben, damit wir Ideen einfach hier einsammeln können. Und ganz besonders toll fand ich beim Sehen der Leute, was die Menschen vor Ort bereits tun. Sie sind wahnsinnig engagiert in Verbänden, im Lokalen, klar auch in Parteien, aber auch sonst. Und diese Ideen hier einzubringen, das war die Idee. Hier abzuholen, was habt ihr eigentlich für Vorstellungen, was erwartet ihr von dieser Demokratie? Und das haben wir in den letzten zwei Tagen gemacht.
Das ist ja auch ein bisschen ein Problem unserer Zeit gerade, dass die Leisen, die schon wahnsinnig viel schuften für unsere Gesellschaft, nicht so laut gehört werden, will ich mal sagen, wie die ganz Lauten, die groß brüllen. Das werden wir nachher mit Michael Schröder von der Akademie für politische Bildung noch näher besprechen. Was hat dich denn an Ideen und an konkreten Vorschlägen und auch an der Diskussionskultur überrascht, die da geherrscht
also
hat?
Also erstens mal fand ich es wirklich beeindruckend, wie diszipliniert, professionell, Entschuldigung, wie diszipliniert und professionell gestern gearbeitet wurde. Vielleicht ist nicht für jeden und jede diese Zoom-Konferenzen so Alltag wie für uns vielleicht im Berufsalltag. Das hat aber super geklappt. In kleinen Gruppen wurden einfach konkrete Vorschläge erarbeitet. Und das Zweite, was mich beeindruckt hat, war, wir sind oftmals so beim Diskutieren, auch vielleicht sogar beim Beschweren über Themen so, man müsste da mal, ja, das müsste mal passieren. Oder die anderen sollen was
machen. Der bayerische Konjunktiv.
Genau, man müsste da mal. Und was die nicht gemacht haben ist, hey, die Politik müsste das und das machen, sondern wir sind der Meinung, das sollte bei uns so und so passieren. Und letztendlich wurden Vorschläge konkret erarbeitet, die dann auch mit Politikerinnen und Politikern gestern Nachmittag diskutiert wurden.
Fass doch noch mal kurz zusammen, mit wem? Wer war dabei?
Jamila Schäfer von den Grünen, eine junge Bundestagsabgeordnete, die mitten aus den Koalitionsverhandlungen sich sozusagen zugeschaltet hat. Da war Zoom zum Beispiel wieder super für uns, dass die einfach mitmachen konnten. Die konnten sich einfach eine Stunde lang diese Sachen auch anhören, die hier erarbeitet wurden. Avia Teschkinen von der SPD, der aus Nürnberg zugeschaltet war zum Beispiel, und dann Wolfgang Heubisch von der FDP. Die CSU haben wir natürlich auch angefragt, auch die CDU. Da gab es keine positive Zusage. Und gut, da kann jetzt jeder spekulieren, woran das liegt. Die sind wahnsinnig beschäftigt vielleicht. Vielleicht war es auch nicht ganz so interessant.
Ist ja auch ganz schön gewesen, weil Jamila Schäfer sehr jung ist. Wolfgang Heubisch ist definitiv ein alter Recke im politischen Betrieb.
Aber wahnsinnig digital unterwegs,
ja,
und deshalb
ist ein TikToker, wie wir erfahren haben. Und wir werden gleich nochmal nach der nächsten Musik sprechen über eine ganz konkrete Idee, die von unseren Teilnehmern kam, nämlich die Idee der Bürgerräte und wie man das vielleicht in einer Demokratie noch ein bisschen hervorheben kann und die Bürger besser mit einbinden.
Wer, wenn nicht wir, reden über Demokratie.
Demokratie ist für mich eigentlich die Meinung vom Bürger, dargestellt durch die Vertreter in den Landtagen oder eben dann in der Politik sozusagen.
Was machen Sie denn selber, um sich vielleicht irgendwie demokratisch einzubringen? Reicht da das Kreuzchen am Wahlsonntag oder vielleicht andere Sachen?
Ich informiere mich halt, was die einzelnen Parteien jetzt gerade so für Ideen haben und womit ich mich identifizieren kann. Ja, ansonsten das Kreuz. Bei den Parteien, wo ich mich am meisten vertreten sehe und welche ich dann gerne unterstützen möchte.
Jetzt gibt es ja aber auch andere Staatsformen, beispielsweise es gibt eine direktere Demokratie, wo man sich vielleicht auch als Bürgerin noch mehr einbringen kann. Es gibt aber auch Staatsformen wie vielleicht in China, wo einfach durch die Regierung viel mehr vorgegeben wird. Was würden Sie denn sagen, ist da irgendwie das Ideale oder wo sollte Deutschland vielleicht auch mehr hingehen?
Also so wie es aktuell in China läuft, das möchte ich eigentlich nicht bei uns haben. Also das ist mir zu viel Staat und zu viele Vorschriften, aber auch... Ja, in der Schweiz ist mit direkter Abstimmung vom Volk, finde ich halt irgendwie schwierig, wenn man nie alle Menschen dann erreichen kann. Also wenn jetzt sagen, heute ist die Abstimmung in dem Ort, dann ist man ermüdet irgendwann. Also ich finde es eigentlich schon aktuell ganz gut.
Bayern 2 am Sonntagvormittag aus der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und bei mir ist die Chefin, die Direktorin, Professor Ursula Münch. Grüß Sie, Frau Münch.
Guten Morgen, Frau Eder.
Lassen Sie uns über die repräsentative Demokratie sprechen, weil ja durchaus auch von unseren Teilnehmenden die Analyse kam, sie fühlen sich nicht genug repräsentiert, sie wollen sich besser mehr beteiligen, zum Beispiel ganz konkret in Form von Bürgerräten, die, wie ich es verstanden habe, ein bisschen nach dem Schöffenprinzip ausgewählt werden sollten. Was halten Sie von so einer Idee?
Also grundsätzlich finde ich Bürgerräte eine gute Idee, vor allem auch auf kommunaler Ebene, eventuell auch auf Landesebene. Bürgerräte gibt es tatsächlich auch schon Erfahrungen. Wir hatten das in der letzten Legislaturperiode auch auf Bundesebene, ein Bürgerrat zu einem eigentlich viel zu großen Thema. Ich glaube, Bürgerräte funktionieren dann am besten, wenn das Thema ja relativ klar umrissen ist. Und der Grundgedanke bei Bürgerräten ist, dass man da nicht reinkommt, weil man ohnehin schon überall mitmischt und mit dabei ist, sondern dass man reinkommt, weil man dazu gelost worden ist, weil man durchs Zufallsprinzip ausgewählt worden ist, weil man damit im Grunde dann auch weitgehend die ganze Bevölkerung vertritt. Das ist der Grundgedanke. Und unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei unserer Online-Tagung haben sich gewünscht, dass diese Bürgerräte ja auf allen politischen Ebenen wirksam werden sollen. Und Stichwort Wirksamkeit. Man hat sich gewünscht, dass die ja nicht nur zusammengerufen werden, da von Experten vielleicht beraten werden und dann irgendwas sagen dürfen, sondern dass die Politikerinnen und die Politiker, die Parlamente da mehr drauf hören müssen. Das war so ein ganz großer Wunsch.
Konterkariert dann Bürgerbeteiligung Wahlergebnisse?
Also in der Form der Bürgerräte würde ich sagen, nein. Also natürlich, das ist das durchaus ein Problem mit mehr direkter Demokratie, wie man die jetzt passend macht zu unserer repräsentativen Demokratie, weil ja unter Umständen die Abgeordneten, die Parlamente womöglich ins Hintertreffen geraten und da womöglich ein Spannungsverhältnis aufgebaut wird. Bei Bürgerräten, also da sind sich alle einig, die sollen nicht eine endgültige Entscheidung treffen, sondern die sollen beraten. Mhm. Aber die Beratung soll wahrgenommen werden und nicht in irgendeiner Schublade versteckt werden.
Bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern war ganz klar der Wunsch nach mehr themenbezogener politischer Beteiligung. Das ist aber doch eigentlich auch eine Kritik an den Parteien, oder? Dass zu viel Parteischarmützel stattfinden, zu viel Berechenbarkeit vielleicht auch und nicht mehr themenbezogene Politik gemacht wird.
Ja, also das war für mich im Grunde so das wichtigste Ergebnis unserer ganzen Tagung, wer, wenn nicht wir, mit diesem Titel, dass im Grunde viel, ja, also dass wir diesen Vertrauensverlust, von dem wir immer in der Wissenschaft, in der Politikwissenschaft schreiben und über den wir reden, dass wir den auch schon gespürt haben, den Vertrauensverlust der Volksparteien, der Parteien insgesamt, dass man sagt, ja, die Politikerinnen und Politiker, die sind nicht mehr nah genug dran an den Leuten. Die machen ihr Ding, aber die kriegen gar nicht so mit, was eigentlich den Normalbürger und die Normalbürgerin umtreibt. Und insofern würde ich mir wünschen, dass auch die Parteien das stärker zur Kenntnis nehmen, was da an Kritik ist.
Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht aufs Thema Corona zu sprechen kommen. Ich muss es doch noch, weil mir ein Gedanke kommt. Wenn Sie sagen, es gibt einen Vertrauensverlust, die Politik hat keine Vorbildfunktion mehr, diese ganze Impfverweigerungshaltung, meinen Sie, die Leute sind wirklich gegens Impfen oder ist es eine Trotzreaktion, weil sie keine Lust haben, das zu machen, was von oben gesagt wird?
Sowohl als auch. In der Gruppe der Impfskeptiker und Impfgegner gibt es beides. Da gibt es diejenigen, die da eine Grundüberzeugung haben gegen das Impfen, egal welche Impfung. Und dann gibt es auch diejenigen, die sagen, das ist mir zu untransparent. Ich verstehe nicht, was ist jetzt eigentlich das Ziel der ganzen Sache. Die sagen immer unterschiedlich, die sagen mal jenes, mal dieses und dann lasse ich das lieber. Also insofern, die Gruppe derer, die sich im Grunde nicht richtig informiert fühlen, die im Grunde sich verwirrt fühlen durch die Politik, die könnte man mit mehr Transparenz, mit klareren Ansagen und auch mit der Begründung, warum ändert die Politik auch immer mal wieder die Ansagen, die könnte man vielleicht noch erreichen.
Aber Franzi, das war jetzt, Frau Münch, das war ja auch interessant gestern in der Tagung. Wir haben ja, ich sag mal, ich möchte mich gerne mehr beteiligen von Menschen gehört, die sind die Säule dieser Demokratie. Also es sind jetzt keine, ich sage jetzt mal, Querdenker, Leute außerhalb vom System, die Straße, sondern das waren Menschen, die sind mittendrin im Leben, mittendrin. In Vereinen sind sehr engagiert und trotzdem haben sie eine Skepsis und Misstrauen, ich sag mal, dem Expertentum der parlamentarischen Demokratie. Das Wort Expertentum war ja auch am Freitagabend in Bayern 2 debattiert. Haben Sie das auch so erlebt?
Ja, und das ist tatsächlich etwas, was mich beunruhigt. Also zu unserer Aufgabe in der Akademie für politische Bildung gehört ja dann auch, über Prozesse aufzuklären, über politische Prozesse, über das Gesamtzusammenhang, warum Politik auch nicht immer auf jedes Einzelinteresse hören kann. Und im Grunde haben wir das schon so ein bisschen rausgehört. Also man wünscht sich, mehr gehört zu werden. Und das war auch für einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben das am Anfang der Tagung auch explizit angesprochen, dass man sich so gefreut hat, von Bayern 2 ausgewählt worden zu sein, um endlich auch mal eine Stimme zu bekommen. Jetzt kann natürlich die Politik kann nicht jede Einzelstimme von allen Bürgerinnen und Bürgern einfangen. Da tut sich das Radio, Gott sei Dank, und vor allem Bayern 2 leichter.
Wir tun uns auch schon schwer, alle einzufangen.
Ich glaube, das sollte ankommen, einerseits bei den Parteien, bei den Politikern, dass da der Wunsch ist, mehr gehört zu werden, und gleichzeitig, und das ist die Aufgabe der politischen Bildung, natürlich auch den Bürgern klarzumachen, es gibt ganz viele Einzelinteressen, und die Aufgabe von Parteien ist es, diese Einzelinteressen zu bündeln, das Sinnfilterungs Prozesse natürlich, aber im Großen und Ganzen funktioniert es gut.
Wenn wir nochmal über die Parteien sprechen und auch über die Koalitionsverhandlungen, welche Partei sehen Sie gerade in der größten Gefahr, noch mehr Profil zu verlieren in dieser Ampel? Die FDP, die Grünen oder die SPD?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich genauso wenig wie Sie im Grunde mitbekomme, was bei diesen Verhandlungen stattfindet, was ich grundsätzlich positiv finde. Verhandlungen sollten tatsächlich nicht immer in der Öffentlichkeit stattfinden. Aber natürlich, man hat zumindest so ein bisschen die Wahrnehmung, dass sich vor allem eine Partei besonders stark durchsetzt, die FDP, ja. Weil wir alle wissen, wenn die FDP, da hat man anscheinend den Eindruck, denen muss man den Gefallen tun, denen muss man Zugeständnisse machen, sonst steigen die aus und wir haben gar keine Bundesregierung. Das will man nicht, das will vor allem Olaf Scholz und natürlich auch die Grünen nicht. Und ich denke mir, das ist natürlich jetzt auch eine große Aufgabe für die SPD in der Regierung und für die Grünen in der Regierung deutlich zu machen. Die FDP hat nicht wieder das, was sie schon in den früheren Jahrzehnten der Bundesrepublik hatte, mehr Gewicht als Stimmen.
Und wir hoffen alle, dass wir zu Nikolaus, glaube ich, einen neuen Bundeskanzler ja, wird es ja
wird
wohl
das dann
sein
kein
in
Nikolaus. Genau. Also Bayern 2 heute live vom Ufer des Starnberger Sees. Wir schauen durch die Fenster der Akademie für politische Bildung. Ich muss es immer sagen, es steht auch wunderbar im Fenster sozusagen hier. Bayern 2 am Sonntagvormittag. Wir melden uns live aus Tutzingen.
Und wir haben uns auch bei Ihnen umgehört, was Demokratie für Sie bedeutet.
Wer, wenn nicht wir, reden über Demokratie.
Was bedeutet denn Demokratie für Sie?
Dass jeder sagen kann, was er denkt.
In welcher Art und Weise tun Sie das selber?
Ich bin selber engagiert als Seniorenbeirat bei der Stadt München und teilt dort die Sorgen und Nöte der älteren Leute mit, damit es transportiert wird an den Stadtrat.
Jetzt ist ja immer Wählen so das Thema, dass das so die wichtigste, vielleicht auch Bürger- und Bürgerinnenpflicht ist. Finden Sie denn, es reicht, einfach zu wählen und den Rest den Politikern zu überlassen?
Man sollte sich auch sonst im Gemeinwesen auch engagieren und sich einbringen. Das ist mit einmal Wahlen nicht getan. Und dass die Jugend auch wählen darf. Weil in Österreich dürfen sie wählen mit 16. Warum sind die Bayerischen dümmer? Das glaube ich nicht. Also alle ab 16 sollen wählen. Es kann nicht sein, dass die ältere Mehrheit bestimmt, was auf die Jugend zukommt.
Finden Sie denn selber, dass die Demokratie vielleicht auch so, wie sie hier in Deutschland gelebt wird, eine gute Staatsform ist? Gäbe es vielleicht eine bessere?
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr chinesisch werden. Das schleicht sich ein in der Gesellschaft. Und es muss alles immer wieder neu überdacht werden. Was kann man besser machen? Man kann nicht sagen, weil das immer schon so war, muss man es weiter so machen.
Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen. Wie meinen Sie chinesisch, also der Vergleich zu China?
Ja, die langen Wege bei uns manchmal. Das ist 100 Leute wollen mitbestimmen und man muss auch mal akzeptieren, auch kleinräumig, was gedacht und getan wird und das auch umsetzen.
wählen mit 16. Das war auch eine konkrete Forderung, die die Teilnehmer vom Werkraum Demokratie hatten, die Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Akademie für politische Bildung und der Nemetschek-Stiftung veranstaltet in den letzten Tagen. Jetzt ist bei mir Dr. Michael Schröder. Er war bis vor kurzem Dozent für Medien und politische Kommunikation an der Akademie für politische Bildung. Man kann auch sagen, Herr Schröder, das ist kein professioneller Titel, aber Sie sind ein Urgestein und Dinosaurier der politischen Bildung.
Dankeschön für das Kompliment, Frau Eder. Guten Morgen.
Grüß Sie, Herr Schröder, guten Morgen. Also, die Demokratie stöhnt und ächzt gerade besonders auch unter einer Pandemie, unter einer Spaltung, die immer bedauert wird. Die Gesellschaft driftet immer weiter auseinander. Wer spaltet denn Ihrer Meinung im Moment mehr? Diejenigen, die sich nicht impfen lassen oder diejenigen, die eine Impfpflicht fordern?
Also zunächst würde ich Ihnen recht geben. Corona und die Pandemie ist mit Sicherheit ein Stresstest für die Demokratie, aber natürlich auch für die Medien, für unsere Gesellschaft, für die Wirtschaft. Und mein Eindruck ist, dass wenn wir überhaupt von einer Spaltung sprechen können, die von denen ausgeht, die im Moment sich verweigern und die aus welchen Gründen auch immer einen ganz merkwürdigen Freiheitsbegriff haben und ihre körperliche Unversehrtheit und das meint den kleinen Pieks in den Vordergrund stellen und damit unsolidarisch diejenigen vergessen und an den Rand drängen, die in dieser Pandemie besonders leiden, entweder als Kranke, als Betroffene, als Verwandte, als Familienangehörige oder eben auch als Pflegekräfte und Ärzte. Ich glaube, die Spaltung geht wirklich von denen aus, die sich abwenden im Moment.
Über den Freiheitsbegriff möchte ich gleich noch mal extra sprechen. Vorher noch die Frage, es ist ja vielleicht auch eine Frage der Lautstärke, oder? Also seit Pegida geht es zu mir zumindest so, hat man den Eindruck, auf die Lauten, die müssen wahnsinnig ernst genommen werden, auf die muss wahnsinnig Rücksicht genommen werden. Nehmen wir inzwischen auf die Lauten, auf die Wissenschaftsfeindlichen inzwischen ein bisschen viel politische Rücksicht?
Also ich hatte jetzt ja gerade an diesem Wochenende bei unserer Tagung, wer, wenn nicht wir, den Eindruck, dass wir hier sehr viele vernünftige, demokratiezugewandte, aber auch kritische Zeitgenossen hatten, die zu den Leisen gehören. Zu den vernünftigen Leisen, die aber Säulen dieser Demokratie sind. Und wenn ich mir dann auf der anderen Seite anschaue, dass wir es mit Minderheiten zu tun haben, die aber sehr laut agieren, die auf die Straße gehen und die natürlich auch von den Medien entsprechend reflektiert werden und wahrgenommen werden und dadurch vielleicht eine sehr viel größere Bedeutung bekommen, als sie de facto zahlenmäßig haben, habe ich schon das Problem, eine Überbewertung der Lauten, der Unvernünftigen, auch der Demokratiefeinde und ein nicht wirklich ausreichendes zur Kenntnis nehmen, das was an Breite in der Gesellschaft an Vernunft und auch noch an Demokratiefreundlichkeit vorhanden ist. Und das war für mich an diesem Wochenende sehr wichtig zu sehen, dass wir hier sehr kritische, aber auch eben sehr konstruktive Menschen hatten, die sich über die Zukunft unserer Demokratie da sehr vernünftige Gedanken gemacht haben.
Es gab in Deutschland mal einen Freiheitsbegriff, den man grob zusammenfassen kann mit es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Hat sich das verändert? Gibt es jetzt einen egozentrierteren Freiheitsbegriff, den sich jeder so bastelt?
Also ich würde schon sagen, dass wir in den letzten Jahren hier eine ganz neue Wahrnehmung und ein neues Verständnis von Freiheit haben. Die Freiheit, ich kann, ich will und es gibt auch keine Grenzen für diese eigene Freiheit. Und dass es auch Freiheitsgrenzen gibt, nämlich da, wo ich die Freiheit des anderen tangiere, zum Beispiel gesund zu bleiben, am Leben zu bleiben, dass wir hier für diesen, für meinen Begriff, falschen Freiheitsbegriff im Moment eine ungute Konjunktur haben. Und da müssen wir, glaube ich, auch in der politischen Bildung ein bisschen gegensteuern, dass wir hier wieder Grenzen einziehen und sagen, Freiheit ist nicht grenzenlos, Freiheit hat auch eine andere Seite, hat auch die Verantwortungsseite. Und die Freiheit, die eigene, endet da, wo ich die Freiheit des anderen begrenze und beschränke.
Frau Professor Münch, Freiheitsbegriff ist das eine und eine freie Debatte ist das andere, die eine Demokratie so dringend braucht. Da höre ich von linker wie von konservativer Seite, dass eine freie Debatte gerade nicht mehr möglich ist, weil schon im Freundeskreis über den Tisch gesprungen wird beim Thema Impfen, beim Thema Gendern. Man könnte die Reihe ja endlos fortsetzen. Wie polarisiert ist die politische Diskussion inzwischen? Tut uns das noch gut?
Also natürlich stellen wir das fest, das haben wir auch schon bei der Migrationskrise festgestellt, 2015, 2016, dass es Themen gibt, wo man dann sehr schnell emotional wird, wo es im Grunde dann auch jeder so seine eigenen Weisheiten hat, seine eigenen Fakten hat und wo man im Grunde dann auch ganz schnell bereit ist, den anderen, den jeweils anderen zu verdammen. Und das gilt für beide Lager. Und was ich also mit Sorge betrachte, ist, dass man jeweils schnell dabei ist, denjenigen oder diejenige mit einer anderen Meinung in so eine Ecke hineinzudrängen. Also das sind die einen sind die Nazis und die anderen sind die komplett Rücksichtslosen. Und also man verdammt sich gegenseitig und das halte ich tatsächlich für ein Problem. Und da kann man im Grunde nur aufrufen und sagen, also Leute, denkt mal nach.
Wer uns da den Spiegel vorgehalten hat, ist Helmut Schleich, zu dem wir gleich nach der nächsten Musik kommen. Zunächst herzlichen Dank an Ursula Münch und auch an Michael Schröder von der Akademie für politische Bildung in Tutzing.
Das waren doch schon mal interessante Zusammenfassungen von zwei Expertinnen und Experten, die hier wirklich mittendrin stehen im Thema politische Bildung. Und ja, was Sie dann hier auch von diesen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von diesem Werkraum Demokratie in Ihre Arbeit mitnehmen. Vielen Dank.
Wusstest du, welche Zuschreibung ich am allerwenigsten mag?
Nein.
Alter weißer Mann mag ich nicht.
Aber danke, ich bin ja auch noch nicht so alt.
Ich meinte in diesem Fall auch nicht dich, sondern Helmut Schleich, der das als Kabarettist abkönnen muss. Trotzdem mag ich die Zuschreibung nicht. Aber er war zu Gast bei unserer Tagung Werkraum Demokratie in der Zusammenarbeit mit der Akademie für politische Bildung in Tutzing und auch mit der Nemetschek-Stiftung. Und er hat uns allen gut getan. Wir hören mal rein in sein Programm, denn nichts war sicher vor ihm. Die Geimpften nicht, die Ungeimpften nicht, die Genderfans nicht, die Identitätspolitiker nicht und die Hunde, die waren auch nicht sicher. Helmut Schleich.
Viele Leute haben es ja probiert mit Tieren, haben sich Hunde angeschafft zum Beispiel. Okay, gut. Und man muss sagen, es gehört zu den Ungereimtheiten des neuen bayerischen Absolutismus unter König Markus I., dass man zum Beispiel während der Ausgangssperre mit einem Hund die ganze Nacht hat draußen sein dürfen, okay, während man ohne Hund möglichst schon um 9 Uhr bis hier unter der Bettdecke hat liegen sollen. Aber das alleine erklärt für mich nicht den Hundeboom. Da hätte es ja auch gereicht, man kauft sich eine Hundeleine. Okay? Und wenn die Polizei zum Kontrollieren kommt, sagt man, gerade ist er mal abgehauen, ich suche ihn. Rüde, weiß nicht, ob man das so einfach noch sagen darf. Also in München-Schwabing werden mittlerweile auch Haustiere gegendert. Natürlich, Rüde, vielleicht war er gar kein Rüde. Okay, vielleicht hat er nur noch nicht die Gelegenheit gehabt, der gewalthaften Zuweisung seines Geschlechts durch die heteronormative Gesellschaft bewusst zu werden. Ja, meine Damen und Herren, wir haben 200 Lehrstühle für Gender Studies in Deutschland, aber nur 17 für Hochwasserschutz. Aber das nur am Rande. Ich sage jetzt jedenfalls bei meinem Hund auch immer, ist ja divers. Sag ich, diverse chinesische Suppenhündin. Ja, mein Lieber, da bin ich in München-Schwabing der King, das kann ich sagen. Definitiv der King. München-Schwabing 2021, nennen Semel, aber bitte ohne Weißmehl. Wir hätten gern, muss man dazu sagen, daneben in der Auslage liegen Bienenstich, Schokobanane und bereits die ersten Lebkuchen. Wir hätten gern. Ich gehe davon aus, der 1,5-jährige Finn Salvator hätte gern die Schokobanane und der Dinkelzipfel geht ihm am Arsch vorbei. Er kann es nur noch nicht so formulieren, das gebe ich zu. Es gibt zum Beispiel in dieser Bäckerei gibt's auch so Sauerteigstangen, die sind gar nicht schlecht. Ja? So für Brotzeit oder was. Ich kann die immer nur kaufen, indem ich sage, ich hätte gern die, wo da so neben dem, wo das hinten da mit dem, wo die, das, nein, das, ja genau. Weil die heißen Singletten. Wer denkt sich denn sowas aus? Singletten. Ich hätte gern zwei Singletten. Ich kann das gar nicht sagen, das klingt ja wie Flipflops. Denkst du, du musst Sandalen fressen? Ich hätte gern zwei Singletten. Bring das nicht über den Mund, das ist mir zu peinlich, das ist Fremdschämen. Hey, aber da haben die gar kein Problem, das ist die Versachlichung des Emotionalen. Ja klar, wenn es so heißt, alles klar, kein Thema. Kein Thema, zwei Singletten, Dinkelzipfel, Urkornfitnessstangerl, alles klar, kein Thema, alles klar. Ja, die kriegen eher das Problem, wenn wo ein Gendersternchen fehlt. Da wird es bei denen dann total, okay? VerkäuferInnen, BienenstichInnen, ja? ProstatapatientInnen. Hey, da gibt es keine Toleranz. Ich habe sogar schon gelesen, also Hurinnen, Musliminnen, egal. Ich habe kürzlich einmal gelesen, IS-KämpferInnen. mit Gendersternchen. Ganz wichtig natürlich, nicht, dass sich am Ende eine Transfrau aus der Terrorbande nicht mitgenommen fühlt, wenn man über sie schreibt.
Soweit Helmut Schleich, der auch natürlich, sonst könnte er einen Job nicht machen, ein politisch denkender Mensch ist und der gestern gesagt hat, eigentlich sind Zeiten, in denen man Kabarett und Kabinett nicht mehr ganz auseinanderhalten kann. Mein Kollege Thomas Koppelt hat Helmut Schleich gefragt, wo die Demokratie oder demokratische Prozesse für ihn Defizite haben, und er ist in der EU fündig geworden.
Also ein ganz großes Teilhabeproblem hat er an der Stelle meiner Ansicht nach auch die EU als Organisation, die also maximal entfernt ist, glaube ich, von den Bürgern und da von weit weg Dinge tut, die als übergriffig zum Teil auch zu Recht wohl empfunden werden. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie die Präsidentin der Kommission, Frau von der Leyen, in ihr Amt gekommen ist, dann war das mit Sicherheit keine Sternstunde europäischer Demokratie. Und ich glaube, da gibt es momentan Probleme, wo man nicht nur sagen kann, die Leute laufen der Demokratie davon oder sind desinteressiert und sind deswegen schlecht, sondern es wird auch nicht unbedingt immer versucht, die Leute einzubinden und ins Boot zu holen.
Naja, jetzt steht uns ja eine neue Regierung ins Haus. Vielleicht ändert sich was. Wie sind die Signale, die du so empfängst?
Ich habe jetzt gehört, Annalena Baerbock soll Außenministerin werden. Finde ich also sehr interessante Personalie, muss ich sagen. Ja, also da bin ich etwas befremdet darüber, weil die ja jetzt nicht unbedingt durch überbordende Diplomatie oder Ehrlichkeit in Erscheinung getreten ist. Ich sage im Programm immer die Frau, die sogar ihren Nachnamen bei zwei Tieren abschreibt, ja, Frau Baerbock. Und ich weiß, jetzt habe noch nicht da jetzt alle Personalien durch, aber an denen hängt es natürlich auch immer dann in der Darstellung. Und ja, da muss man halt einmal sehen.
Welche Funktionen kann Satire in einer Demokratie übernehmen und welche Rolle kann der Kabarettist spielen?
Also, als das Wort noch nicht umgedeutet und anders belastet war, war ja sozusagen Kabarettist und Querdenker beinahe ein Synonym. Also wenn man in Biografien von Karl Valentin liest, dann ist da ganz oft von dem genialen Querdenker Karl Valentin die Rede, wobei der jetzt Komiker war und Kabarettist. Da sind die Grenzen aber natürlich auch fließend. Und ich verstehe mich als professionellen Scheißefinder. Also im Unterschied zu sozusagen dem heute sehr en vogue sich befindlichen Haltungsjournalismus, der sich auch aufs Kabarett übertragen hat. Das heißt, ich nehme eine Haltung ein, mache ich mich mit einer Sache gemein und werbe für diese Sache. Das ist, finde ich, im Kabarett ein bisschen kontraproduktiv. Natürlich kann man sich für eine Sache einsetzen und für eine Sache stark machen, aber ob das kabarettabel ist oder ob das dann eine persönliche Haltung ist, ist nochmal was anderes. Also ich sehe da die Satire eher in der Aufgabe, gegen den Strich zu bürsten.
Es wird ja immer wieder über die Grenzen der Satire diskutiert. Ich habe das Gefühl, in regelmäßigen Abständen immer öfter. Das geht zum Beispiel los beim verstrahlten Großvater im Scheibenwischer 86, als Lisa Fitz nach Tschernobyl ihren Opa als Sondermüll entlagern wollte, bis hin zu Böhmermanns Schmähgedicht auf Erdogan. Kann gute Satire überhaupt politisch korrekt sein oder widerspricht sich das per se?
Also das sind jetzt fast schon historische Beispiele, die du bringst.
Wir kommen gleich
also
zu
vor allem die Lisa Fitz, ja. 86 ist schon eine Zeit her. Kann Satire politisch korrekt sein? Ja, weiß ich nicht. Also sie kann auch politisch korrekt sein, wenn sie will. Sie muss halt sehen, dass sie sich dadurch nicht beschneidet oder einschränken lässt. Auch für politische Korrektheit gilt ja sozusagen, wo ist denn politische Korrektheit was Gutes und wo ist es vielleicht auch ein Stück weit Heuchelei? Und wo sind sich Leute ihrer Sache verdammt sicher? Und da will ich dann schon eine Zwischenfrage stellen.
Wenn wir uns mal die Kabarettszene anschauen, ich fand es ganz interessant, nach dem Schmähgedicht von Jan Böhmermann auf Erdogan, da waren sich eigentlich alle einig, Satire darf alles. Als Dieter Nuhr dann allerdings Greta Thunberg ins Visier genommen hat, da hat sich diese Meinung geändert. Da wird offensichtlich auch innerhalb der Szene ja, mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, offenbar. Das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass Kabarett, ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, auch ein Geschäft ist. Und dass man natürlich vermutet, wenn man jetzt sich schützend vor Greta Thunberg stellt oder vor die Klimaschützer-Szene, dass das dem eigenen Publikum gut gefällt. Ich bin prinzipiell der Meinung, wenn sich Leute in die Öffentlichkeit drängeln, wie das Greta Thunberg oder bei uns noch viel extremer Luisa Neubauer oder Carla Rentzma tun, also die das ja mit einem sehr viel professionelleren Anspruch machen und wo ja, sagen wir mal, sehr viel Background da ist in jeder Hinsicht, dann haben die natürlich auch damit zu rechnen, dass sie attackiert werden. Und wenn das sofort auf ein moralisches Podest gehoben wird, man darf das nicht, dann ist es natürlich schon wieder ganz schlimm, finde ich. Und da wird dann natürlich mit zweierlei Maß gemessen, hat aber im Kabarett sicher auch nicht nur mit Haltung zu tun, sondern manchmal einfach auch mit Opportunismus vor dem eigenen oder vermuteten eigenen Publikum.
Ein Kabarettist reflektiert. Helmut Schleich war das im Gespräch mit Thomas Koppelt. Auch das war Bestandteil der Tagung Werkraum Demokratie. Wer, wenn nicht wir, ihr in der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und ein großes Thema, wie könnte es anders sein, war natürlich auch die Digitalisierung.
Wie stellen Sie sicher, dass ein Grundrecht auf digitale Teilhabe garantiert wird? Und da ist die Bitte von uns, mindestens zwei konkrete Beispiele zu nennen.
Zwei konkrete Vorschläge. Internet für alle kostenlos. Ich würde auch sagen, als jugendpolitischer Sprecher sollten als ersten Schritt alle Schülerinnen und Schüler mit digitalen Geräten, also mit Tablets in den Schulen ausgestattet werden.
Ja, Internet für alle kostenlos, das wäre ein Vorschlag, ein politischer, dem die Ampelparteien sogar zustimmen. Allein die Finanzierung ist vielleicht ein bisschen das Problem, sagte Jamila Schäfer von den Grünen hier bei unserer Tagung. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Ralf Nemetschek, er ist der Vorsitzende der Nemetschek-Stiftung, die der jetzt per Zoom zugeschaltet ist. Hallo Herr Nemetschek.
Frau Eder, guten Morgen.
Aus dem Werkraum Demokratie kam noch ein anderer Vorschlag, nämlich eine gute Social-Media-Plattform zur Bürgerbeteiligung für 80 Millionen Menschen vom Staat kuratiert. Also man will nicht allen alles den privaten Konzernen überlassen. Was halten Sie davon?
Ich würde es gerne umformulieren. Das gute Facebook, glaube ich, wird sich nicht durchsetzen, aber das bessere Facebook wird sich durchsetzen. Man merkt nämlich, das Gute allein nicht langt. Es muss ein Mehrwert drin sein. Also ein Beispiel aus meinem Freundeskreis ist, Facebook macht ja nicht nur Facebook, jetzt heißt es nicht mehr Facebook, jetzt heißt es ja Meta. Meta macht nicht nur Facebook, sondern auch Instagram. Hören Sie mich?
Ja.
Ja gut, macht ja auch Instagram und es gibt ja auch andere Messenger, die mindestens genauso gut sind wie Signal. Telegram würde ich jetzt außen vor halten. Das ist natürlich auch belastet oder Threema. Und es wird, aber WhatsApp bleibt einfach da, weil die anderen zwar auch gut sind, aber kein Mehrwert bieten. Und das heißt, wenn man wirklich eine soziale Plattform haben will, die konkurrenzfähig ist, muss sie irgendwas können, was besser ist. Und das ist natürlich schon eine Idee, die die Diskutanten da reingebracht haben. Also wenn man dann einen direkten Draht hat, auch zu den politischen Entscheidern, wäre das ja so ein Merkmal, das die Plattform besser macht als das, was man schon hat.
Ein Anliegen, was auch von den Teilnehmenden kam, war, dass der Klimaschutz bei der Digitalisierung nicht mitgedacht wird. Das ist natürlich so. Trotzdem hat mich das in der Dominanz überrascht. Wie viel Nachholbedarf gibt es da von der Politik?
Das war ja auch in meiner Gruppe und es wurde sehr, sehr emotional. Emotional soll es nicht abwertend sein. Es war sachlich, aber auch die Gefühle, es waren starke Gefühle mit dabei. Und das Beispiel, über das wir diskutiert haben, ist natürlich eins der schlechtesten Beispiele, also eins, woran man sich eben kein Beispiel nehmen soll, nämlich Bitcoin. Das ist nicht die cleverste Lösung für eine Kryptowährung, wie sich auch die Experten einig sind. Das braucht einfach unfassbar viel Energie, ist nicht skalierbar nach oben. Das waren halt auch die ersten. Man muss aber sehen, glaube ich, wenn man es ein bisschen schlauer macht, kann man auch positiv auf den Energieverbrauch einwirken. Also wenn ich jetzt mal bei dieser Kryptowährungssache bleibe, bei der Unbeliebten, also ich habe auch ein komisches Gefühl dabei, aber die tritt ja in Konkurrenz zu etwas, was es gibt und was auch Energie verbraucht. In dem Fall will man eben diesen Mittelsmann, die Bank, das Vertrauen, dass man da jemanden braucht, dem man vertraut, ablösen und dann steckt man die Energie eben nicht in die Bank rein, sondern in die Server, die Kryptowährung gewährleistet, die Sicherheit der Kryptowährung. Und da muss man immer natürlich ein bisschen abwägen. Also es werden schon Lösungen gesucht. Ich glaube, Bitcoin ist aber nicht die schlauste Lösung, um Energie zu sparen.
Nicht die schlauste Lösung. Um die schlauen Lösungen haben wir hier gerungen. Herzlichen Dank, Ralf Nemetschek. Stefan Meyer sitzt mir, Wellenchef von Bayern 2. Stefan, dir gehört die letzte Minute oder die letzten 30 Sekunden. Was hat dich am meisten überrascht an dieser Tagung Werkraum Demokratie?
Das Engagement und die Gesprächskultur, die Bereitschaft der Bayern zwei Hörerinnen und Hörer, sich hier auf dieses Experiment in Tutzing analog hat es ja nicht geklappt vor Ort, aber digital einzulassen. Es war eine ganz tolle Veranstaltung. Dank an alle Kooperationspartner, die Stiftung, Nemetschek Stiftung und die Akademie. Wir sollten es unbedingt fortsetzen, weil das zeigt, wie lebhaft Demokratie ist und wie gut wir zusammenhalten können.
Franziska Eder und Alexander Schaffer verabschieden sich mit großem Dank an die Nemetschek Stiftung, an die Akademie für politische Bildung in Tutzing.
Live vom See hier in Tutzing, genau. Und jetzt geht es in der nächsten Stunde wieder weiter mit Gregor Hoppe und mit Bayern 2 am Sonntagvormittag. Unter anderem Jan Weiler mit seiner Kolumne. Herzlichen Dank fürs Zuhören und weiterkämpfen für die Demokratie. Danke euch fürs Zusammenarbeiten. Hat sehr viel Spaß gemacht.